Lasst uns aufschlagen, nochmal Johannes Kapitel 19. Und wir lesen, vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben schon mal eine Verswiederholung gehabt. Und ich sehe darin kein Problem, das in einem Gottesdienst manchmal zu wiederholen. Das ist kein Problem, sondern es ist wichtig wahrscheinlich. Wenn Gott es so führt, dass wir doppelt lesen, dann muss das wohl sehr wichtig sein. Wir lesen aus Johannes 19, von 17 bis Vers 30. Und ich bitte euch, aus dem Respekt vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn aus Liebe geopfert hast und damit für unsere Schuld bezahlt hast. Und wir danken dir, dass dein Sohn es gerne getan hat, dass er uns geliebt hat bis in den Tod und gerne die Schuld bezahlt hat. Und bitte gib uns die Gnade, heute mehr zu begreifen, was das für uns bedeutet, dass die Schuld bezahlt ist und was das für unseren Alltag bedeutet. Bitte sei jetzt mit uns und erbarme dich über uns. Amen. Ich möchte ein wenig auf die letzten Verse eingehen, die wir hier gelesen haben, wo es hieß: nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Wisst ihr, für Jesus war das nicht ein Weg, wo er die ganze Zeit gebangt hat und überlegt hat, ja, klappt's oder klappt's nicht? Nein, das war beschlossene Sache. Das war der Plan Gottes, der gefasst war und der ausgeführt werden musste. Es ist nicht so, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wisst ihr, wir denken vielleicht so in Superhelden-Comics, ne? Also, sie haben zwar super Kräfte, aber ob sie es schaffen, wer weiß. Ne? Es gibt Comics, da schaffen Superhelden es nicht, den Bösen zu besiegen. Aber Jesus ist kein Superheld, er ist der Sohn Gottes. Der besiegt es. Und er sagt dir, als er schon wusste, dass alles vollbracht war, Dann sagt er noch etwas, und dann ist es interessant, er sagt, hier schreibt Johannes, damit die Schrift erfüllt würde. Und ganz interessant, das Griechische ist das fast dasselbe Wort. Ne? Vollbracht, auch das, was er später dann sagt, es ist vollbracht, das steht nur ein Wort im Griechischen, das heißt Teleos. Teleos heißt einfach, was heißt einfach, das ist schon ein gewaltiges Wort, das heißt, die ganze Arbeit, die ist fertig. Ja? Es ist zum Ende geführt, es ist zum Ziel gekommen jetzt. Oder es heißt auch im rechtlichen Bereich kann das so heißen, die ganze Schuld ist bezahlt. Also wenn wir ein Darlehen haben, bis auf den letzten Cent mit allem, was dazugehört, ist alles bezahlt. Und das wollen wir uns etwas näher ansehen, vielleicht vorweg schon mal. Das Wort für die, dass die Schriften erfüllt würden, heißt Teleios. Da steht einfach nur noch ein kleines griechisches I mitten im Wort. Und die sind ganz eng miteinander verwandt. Das meint hier in dem Sinne auch einfach, dass alles im Sinne von, es ist fertig, aber es ist zur vollen Ausreifung gekommen. Da war ein Prozess nötig. Und alles, was der Jesus hier tat, alles, was vorhergesagt wurde durch die Propheten, jedes kleine Wunder, jedes Wort, das er sprach, hatte ein Ziel, dieses Wort, Teleos. Es ist vollbracht. Alles lief darauf zu. Alles sollte das, zur Ausreifung bringen. Nicht, dass der Jesus zur Ausreifung gebracht wird, der ist fertig, ja. Aber das Werk sollte ausreifen, es sollte ein vollkommenes Werk sein. Es sollte nicht nur quantitativ alle Taten zusammenkommen, die sollten auch noch Qualität haben. Dass das Opfer wirklich sicher ist für uns, dass wirklich diese Schuld als bezahlt juristisch gilt vor Gott und dass der Teufel da nicht mehr reinfuschen kann. Und wenn wir uns das mal näher angucken, es gibt so eine Geschichte, die kennen wir alle, Matthäus Kapitel 18, die wollen wir mal ein bisschen lesen, wir werden die jetzt nicht im Detail uns angucken, sondern das, was für uns heute in dem Zusammenhang wichtig ist. Und vorab möchte ich sagen, die Überschrift habt ihr vielleicht gelesen auf dem Zettel, vielleicht hat ihn einer mitgenommen, heißt ja vergebene Schuld, Gedankenstrich, neue Schuldigkeit. Und wenn Gott uns alle Schuld vergeben hat, haben wir eine neue Schuld vor Gott. Und das fangen wir mal hier an zu lesen, weil hier eine gute Brücke ist auch zu diesem Punkt, dass wir Gott etwas schuldig sind. Matthäus 18, ab 21, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt, bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Ja, und das gleich vorwegzunehmen, dass wir das haben, wir lesen das gleich nochmal nach, wo es sogar so formuliert ist in der Bibel. Wir sind es jetzt schuldig, versöhnungsbereit zu sein, anderen ihre Schuld zu vergeben. Und Jesus erklärt das jetzt in einem Beispiel. Er sagt, dass darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Oh weh. Wenn wir das in unserem Zusammenhang sehen, und so sieht der Jesus das eigentlich auch hier, dann wird es jetzt ernst. Und er fing an abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Ein Talent, ein einziges, 6.000 Tageslöhne eines Handwerkers, also eines Tagelöhners damals. Wenn wir das hochrechnen, der muss hier 200.000 Jahresgehälter zahlen. Also, das muss man schaffen. Wie soll das gehen? Wie lange soll der leben, um das abzubezahlen und dabei auch noch selber was zum Leben zu haben? Wir nehmen ja Schulden auf und machen dann Raten und planen das so, dass wir das noch schaffen abzubezahlen. Und die Raten dürfen ja nur so groß sein, dass ich auch noch was zum Leben habe daneben. Wie soll denn der das machen mit 200.000 Jahresgehältern Schuld? Das geht ja gar nicht. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da sehen wir auch gleich, was wisst ihr, wenn wir Schuld haben, wir geben das unseren Kindern weiter. Diese Grundschuldigkeit, dass man schuldig ist vor Gott. Wir werden schon so geboren, dass Gott Kinder anders behandelt. Ja, der weiß schon, dass er von denen nicht alles verlangen kann, was er von uns Erwachsenen verlangen kann. Das ist ja klar. Aber wir sitzen hier einfach in der Falle als Menschen. Wir kriegen diese Schuld nicht bezahlt. Und wenn wir uns gleich Dinge angucken werden, die wir schuldig sind, heute zu tun als Christen, dann sind das die Dinge, die wir vorher nicht getan haben. Die der Nicht-Christ eben anders macht und Schuld auf sich lädt. So, und jetzt ist der verkauft. Was soll der machen? Der sitzt in der Falle. Der kommt da auch nie wieder raus. Und Vers 26 heißt es, da warf sich der Knecht nieder und huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Wisst ihr, der sagt jetzt nicht einfach nur, Entschuldigung, er sagt hier nicht frech, könntest du mir das nicht mal vergeben? Sondern er sagt, ich will das gerne bezahlen. Ich bin bereit, ich habe Schuld vor dir, ich gestehe das. Und ich will das eigentlich bezahlen, aber es geht ja nicht. Und dann ist es wunderbar, in Vers 27 heißt es ja, da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Ist wunderbar, oder? Das ist das, was passieren kann, weil Jesus alles vollbracht hat. Kann er die Schuld hier vergeben? Lasst uns mal aufschlagen hier, wir gehen mal kurz weg. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7, das hatten wir ja vor einiger Zeit in der Predigt hier. Also Epheser 1, Vers 7, eigentlich ganz bekannt, da heißt es ja, in ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und haben wir ja mal gesagt, eine Übertretung ist Sünde, wenn man weiß, dass es Sünde ist. Wir müssen uns mal überlegen, er hat uns Sünde vergeben, obwohl wir haben es getan und wussten doch, dass es falsch ist. Oder spätestens, wenn es zur Bekehrung ging, wussten wir, das war Sünde, was ich da angestellt habe. Das war Sünde, das war falsch, das war nicht nur, aber eben gesagt, das ist nicht nur eine Kleinigkeit, es ist eine furchtbare Katastrophe, Sünde, weil die alles zerstört. Sünde bedeutet Tod. Das bringt den Tod mit sich. Und wir haben die Vergebung, die Erlösung, die Loslösung von dieser Schuld durch sein Blut. Vielleicht mal ganz am Rand, habe ich jetzt nicht geplant oder einen Vers dazu, aber wir sind mit diesem Blut gekauft. Wir sind mit dem Wertvollsten gekauft worden, was es gibt. Wir sagen ja immer, jeder Mensch hat seinen Preis. Und das stimmt. Du und ich, wir haben auch unseren Preis. Aber jetzt hat jemand den höchsten Preis bezahlt, den es geht. Das Blut des Sohnes Gottes. Also, es war menschliches Blut, aber dadurch, dass er der Sohn Gottes ist, ist das Blut unendlich viel wert. Damit sind wir gekauft worden. Und jetzt ist der Christ nicht mehr bestechlich. Mit nichts. Den kannst du mit nichts mehr locken. Solange er das vor Augen hat, mit welchem Preis er gekauft wurde, kann er ihn davon nichts mehr abbringen. Du kannst ihn nicht mehr locken. Und dann schlagen wir das mal auf. Matthäus 26, wir haben ja heute Abend mal gehabt. Und hier lesen wir das mal aus dem Matthäus-Evangelium zum Abendmahl. Matthäus 26, 27 und 28. Und da heißt es, und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, also das ist nicht sein Blut da im Kelch, das ist bei uns ist Traubensaft, ja, vom Weinstock. Aber das ist ein Bild dafür, dass sein Blut vergossen wird. Das ist der neue Bund in seinem Blut, so formulieren es Lukas und Paulus später. Aber sein Blut wurde vergossen und wir wissen alle, wenn es heißt, Blut wurde vergossen und hier wurde unschuldiges Blut vergossen. Mann, da wurde ganz viel Blut vergossen. Das war schlimm. Und das war der Preis für unsere Verbrechen. Und die hat er bezahlt. Deswegen kann er uns vergeben. Gott vergibt nicht einfach so. Auch dieser König in unserem Beispiel, der vergibt ja nicht einfach so. Das ist ja ein Bild für unseren Gott. Und er vergibt uns nicht mal einfach so die Schuld, weil er denkt, ah, komm, so schlimm war es ja nicht. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das nicht passiert. Sondern der Sohn Gottes muss sein Leben dafür geben, damit das geht. Damit wir davon loskommen, von dieser Schuld. Und dann wird es interessant, in Kolosser Kapitel 2, dass, ich finde das hochinteressant, was der Paulus da eigentlich schreibt. Das geht im Deutschen nicht immer so ganz raus. Wir lesen mal Kolosser Kapitel 2, 13 und 14. Ja, und wenn ihr dran denkt, lest mal das ganze Kapitel 2. Das tut gut zu lesen in diesem Zusammenhang. Wir lesen jetzt Kolosser 2, 13 und 14. Er, das ist Gott, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, mit Christus, seinem Sohn, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Ja, jetzt sagt er was, wir waren mal tot. Und wisst ihr was, wir waren noch schlimmer dran als Israel. Wir hatten noch nicht mal das Gesetz. Wir hatten keine Hoffnung, keine Verheißung. Wir lebten, ohne zu wissen, was werden soll in der Trennung von Gott. Die hatten das wenigstens. Die hatten wenigstens einen Bund, der eine Vorschattung war auf das, was Gott machen wollte, auf die Errettung. Die hatten eine Hoffnung. Die wussten, da kommt einer, der löst das, was wir nur bildhaft lösen mit Opfertieren. Das löst er tatsächlich. Wir hatten das nicht. Aber trotzdem hat er jetzt uns, als wir Christen wurden, als wir ein neues Leben bekommen haben, als er uns die Schuld vergeben hat, hat er uns lebendig gemacht. Jetzt sind wir für Gott lebendig. Kennt ihr das, wenn es ganz schlimm wird zwischen zwei Menschen, dann sagt der eine vielleicht, du bist für mich gestorben. Und das war der Zustand zwischen Gott und uns. Das ist der Zustand zwischen einem Menschen, der nicht Christ ist, und Gott. Und jetzt hat er uns lebendig gemacht, indem er uns die Übertretungen vergab. Und dann heißt es in Vers 14, und er hat, jetzt kommt's, jetzt wird's interessant, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Da steht eigentlich wörtlich einfach nur Handschrift, aber das gebrauchte man im Zusammenhang, wenn jemand ein Geständnis seiner Schuld aufgeschrieben hat und meistens dann handschriftlich oder zumindest unterschrieben am Ende. Und mit dem Schriftstück hat man dich gepackt vor Gericht. Da kommst du nicht mehr raus. Dann steht die Schuld fest. Und das nimmt er und er sagt, er löscht es aus. Er tut es weg. Er schreibt seinen Namen drunter. Als hätte er es getan. Das müssen wir uns mal überlegen. Als Jesus am Kreuz war, dann schrie er ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war so schlimm in dem Moment, weil es so war, als hätte er in dem Moment meine Sünden getan. Als hätte er deine Sünden getan. Er hat seinen Namen sozusagen drunter geschrieben. Jetzt hieß es auf einmal, obwohl es nicht so passiert ist, Jesus hat gesündigt. Obwohl er unschuldig war. Aber wisst ihr, er war auch der Einzige, der das machen konnte. Wisst ihr, keiner von uns kann einem anderen helfen in dieser Frage. Niemand, das können wir nicht. Wisst ihr, wir können ja schon nicht mal unser eigenes Leben retten. Wir können ja nur noch sterben und die Strafe auf uns nehmen. Mehr geht ja nicht. Dann sind wir weg. Und wenn Jesus ein normaler Mensch gewesen war oder nicht Gottes Sohn war, der seinem Blut, seinem menschlichen Blut diesen göttlichen Wert verleihen konnte, dieses absolut Gute und Heilige, dann hätte er einen Menschen retten können. Ich weiß nicht, wen er dann gerettet hätte. Vielleicht seine Mutter, vielleicht Johannes, den er so lieb hatte. Mich wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht. Aber er, der Sohn Gottes, gibt diesem Blut diesen Wert, dass er uns alle retten kann. Und er löscht die Schuldschrift aus, und dann heißt es hier noch weiter, die durch Satzungen uns entgegenstand. Das war juristisch festgeschrieben. Kein Ausweg. Also in dem Moment, wo wir eingestehen, dass wir Sünder sind, gibt es eigentlich eine Chance, können wir hier sagen. Und hat sie aus dem Weg geschafft oder aus der Mitte weggetan, heißt es eigentlich, indem er sie ans Kreuz heftete. Da steht vielleicht bei jemandem etwas anders in der Bibel, vielleicht nagelte. Er hat sie ans Kreuz genagelt. Unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Und das ist Befreiung, das ist echte Befreiung. Wisst ihr, dann ist das, ja, wie am Anfang von diesem Abschnitt, da ist es in Vers 9 und Vers 10, dass in ihm die ganze Fülle Gottheit leibhaftig wohnt und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wisst ihr, das reicht, dass er uns die Schuld vergeben kann, weil er sie selber bezahlt hat, das reicht. Dann sind wir zur Fülle gebracht, dann brauchen wir nicht mehr, dann haben wir alles. Dann brauchst du keine Mehrkonferenz, dann brauchst du nicht besondere Praktiken oder Übungen oder noch ein Erlebnis oder spektakuläre Gaben. Hast du alles nicht nötig. Du kannst dann ruhen in Christus, weil er alles getan hat und dich damit zur Fülle gebracht hat. Er hat wirklich alles vollbracht. Und dann gibt es noch so eine interessante Sache. Ich weiß, vielleicht denkst du, der reitet hier aber lange rum auf der Stelle. Das ist eigentlich auch der Kern. Über was wollen wir sonst sprechen? 1. Timotheus 2, Vers 6. Darum geht es ja heute ganz besonders. Darum geht es übrigens immer. Wisst ihr, im Psalm 22 heißt es am Schluss, dass Gott sich, ihr wisst, Psalm 22, der Psalm der Leiden Christi, ne? Da steht es ja im ersten Vers, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kommt das ja her. Da heißt es am Schluss, dass Gott ein Volk machen wird und dieses Volk wird verkündigen, dass er es vollbracht hat. Wir haben gar keine andere Botschaft. Und dann heißt es hier in 1. Timotheus 2, Vers 6, also davor geht es darum, dass Jesus Christus dieser Mittler ist zwischen Gott und Menschen, der Mensch geworden ist. Und dann heißt es hier, der sich selbst, also Jesus Christus, als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Und jetzt heißt hier, Lösegeld steht nicht einfach nur Lösegeld, das ist eigentlich ein Anti-Lösegeld. Und wer ein bisschen was weiß vom griechischen Anti, heißt ja nicht einfach gegen oder sowas, das heißt eigentlich anstelle von. Und das ist auch so ein juristischer Begriff. Und jetzt, ne, es ist vielleicht ein bisschen, vielleicht alles, sag mal, in der Formulierung etwas trocken. Juristerei ist immer trocken, ne? Das ist immer so Gesetze und so. Oh, ich weiß nicht, wie man Richter oder Anwalt werden kann. Das muss ja furchtbar langweilig sein. Ja? Aber hier ist so ein Begriff, der kommt auch aus dem Rechtssystem damals. Das heißt, wenn jemand eine Schuld hat und jetzt kommt ein anderer dazu und bezahlt an seiner Stelle stellvertretend die Schuld, und das war dann rechtens, dann war die Schuld bezahlt. Und das tut der Herr Jesus. An unserer Stelle bezahlt er stellvertretend die Schuld. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu Matthäus 18. Lesen wir mal weiter. Also dem Knecht ist ja jetzt alles vergeben, der ist frei. Und dann heißt es ja Vers 28, als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Ne? Das sind 100 Tageslöhne, nicht 200.000 Jahresgehälter. Der ist ihm nur echt, das ist ja nichts dagegen, 100 Tagesgehälter schuldig. 100 Tage arbeiten, das Geld, was er hat, das ist eine ziemlich kleine Schuld im Verhältnis zu dem, was ihm vergeben wurde. Und was macht er? Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Wunderbar. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er sagt ihm dasselbe, was er eben gesagt hat zum König. Und dann aber leider, Vers 30, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Jetzt ist ihm alles vergeben worden und den Popel will er jetzt nicht vergeben. Wisst ihr, wir haben Gott so übel mitgespielt und so große Schuld auf uns geladen, dass wir uns ihm nicht zugewandt haben früher. Und wisst ihr, was wir jetzt einander tun, dass er hier sogar so nicht mal, ich weiß, ist ja das Schwerste, da zu vergeben, wo man jemanden am besten kennt, weil es ja am meisten wehgetan hat. Aber das ist nichts im Gegensatz zu dem, was Gott mir und dir vergeben hat. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ der Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Und das ist ja wieder keine Kleinigkeit, nicht versöhnungsbereit zu sein. So, wir können das mal lesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 beim Vater Unser, das kennen wir ja. Da wird das sogar noch so formuliert. Also im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, ja, da heißt es ja in Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das wird aneinander gekoppelt bei Gott. Das gehört zusammen. Es gehört sich einfach nicht, sich von Gott die Schuld vergeben zu lassen und dann den anderen das nachzutragen. Und hier heißt es dann in Vers 14 und 15 danach, da erklärt der Herr Jesus das nochmal und er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wenn ihr ihnen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. So, und jetzt kommt es umgekehrt. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das schulden wir jetzt. Das ist eine neue Schuld, die wir haben, die wir zu zahlen haben, dass wir anderen vergeben. Die Schuld, die wir nicht bezahlen konnten, wo wir es nicht getan haben, wo wir es anders gemacht haben, dafür hat er bezahlt. Jetzt haben wir sozusagen eine neue Schuld bekommen. Jetzt sollen wir es tun. Jetzt sollen wir so leben. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen durch die Bibel, durchs Neue Testament blättern, alles schön der Reihe nach, nicht hin und her wühlen, sondern wir gehen chronologisch ein bisschen durch, wo dieses Wort vorkommt. Schuldig sein, ein Schuldner sein, wie wir das in Matthäus 18 hatten bei diesen Schuldnern. Da kommen genau solche Sachen vor. Das erste ist Johannes 13, Johannes Evangelium Kapitel 13, die ganz berühmte Stelle von der Fußwaschung. Da heißt es ja 14 bis 17, Johannes 13, 14 bis 17. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das war meine Übersetzung. Also wenn wir es tun sollten, heißt es eigentlich in Vers 17, wenn wir es wörtlich übersetzen, genau das, was wir hatten. Wir sind es schuldig zu tun. Und was sind wir hier schuldig zu tun? Was soll das sein? Den anderen die Füße waschen? Naja, die Notwendigkeit sehen wir ja so nicht mehr. Haben sie damals gemacht, weil sie in Sandalen durch die staubigen Straßen gelaufen sind. Wenn sie sich zum Essen an den Tisch gelegt haben, hast du die Füße vom anderen neben dir. Und dann hat der Hausknecht, der Sklave, der die Füße gewaschen. Brauchen wir nicht mehr, ja? Haben wir Schuhe an. Und so staubig sind jetzt zufällig bei uns die Straßen auch nicht. Müssen wir gar nicht machen. Was sollen wir denn tun? Jesus erklärt das ja. Es geht ja um Reinigung. Wir müssen einander helfen, rein zu werden von dem Dreck, den wir die ganze Zeit auf uns laden. Von den Versündigungen, von dem Schmutz, den wir in der Welt mit uns nehmen. Da sind wir es schuldig, den anderen zu helfen, davon loszukommen. Manchmal musst du ihnen einfach helfen und erklären, wie es richtig geht. Manchmal musst du sie ermahnen. Und ganz besonders musst du dafür beten. Das schulden wir, dass wir aufeinander aufpassen hier. Dass wir einem da zurecht helfen. Das sollen wir so tun. Und dann kommt gleich das nächste, Römer 8. Ich habe ein bisschen mit einer anderen Übersetzung zu Hause gearbeitet und stelle jetzt fest, eine Schlachter, die ist da manchmal sehr frei mit diesem Wort, wie sie es übersetzt. Hier ist es ein bisschen deutlicher in Römer 8. In der Elberfelder, glaube ich, zum Beispiel steht immer schuldig sein an den Stellen. Wir lesen jetzt mal Römer 8, 12 und 13. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, also nicht mehr schuldig, heißt es da, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also die Schuldhaftigkeit von früher, dass wir unseren Empfindungen, unseren Gefühlen gefolgt sind, haben wir nicht mehr. Davon sind wir frei. Jetzt schulden wir es, dass wir gemäß dem Geist leben. Das heißt, dass wir mit dem Geist unsere Empfindungen, unsere Gefühle, unsere Regungen, unsere Lüste kontrollieren. Dass wir nicht bestimmt werden von dem, was gerade in mir aufsteigt, sondern dass wir vom Geist her das kontrollieren in uns. Und er sagt ja so, geht ja so weit und sagt, so werdet ihr leben, also im Sinne von, so werdet ihr mitwirken oder beitragen dazu, dass ihr lebt. Da sind wir in Verantwortung genommen, dass das neue Leben in Christus bei uns durchkommt, dass wir überhaupt leben können. Da sind wir in Mitverantwortung drin. Wir sind es schuldig geworden. Das ist jetzt unsere neue Schuld, so zu leben. Und nicht dann, wenn uns jemand querkommt, dem aus dem Gefühl heraus zu begegnen. Und da gehen wir gleich noch einen Schritt weiter mit diesen Dingen. In Kapitel 15, Römer Kapitel 15, Vers 1, da kommt noch so ein Hammer. Da kommt wieder genauso dieses Wort vor. Römer 15, Vers 1, wir aber die Starken haben die Pflicht oder die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Ich darf nicht, wenn ich in einer Sache klar stehe, den anderen übergehen. Oder weil ich da mich bei gut fühle, muss er halt mitziehen. Das dürfen wir nicht mehr tun. Ja, wenn wir zum Beispiel jemand hier kommt einer rein in die Gemeinde, wir machen Essen zusammen und der äußert, ich habe da gelesen, vielleicht irgendwo um Jesaja, ne, dass dem Herrn ein Greuel ist, wer Mäuse und Schweinefleisch isst, jetzt hat er ein schlechtes Gewissen, kann Schweinefleisch nicht essen. Was machen wir, wenn wir in der Gemeinde ein Essen machen mit ihm? Ganz sicher kein Schweinefleisch. Das ist das, was er uns hier sagt. Das sind wir schuldig, den anderen dann zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Nicht, dass wir uns gut finden, weil wir ja so reife Christen wären. Das ist ja nicht Reife in Christus. Reife in Christus ist, wenn wir es gelernt haben, die anderen mitzunehmen. Dass wir darauf eingehen können, wenn sie was nicht mitmachen können. Das ist Reife. Und nicht, wenn wir, nur weil wir erkannt haben, was man noch alles darf, dass wir sowieso, wisst ihr, das ist ja, wir sagen ja immer, wir wollen nicht gesetzlich sein. Darf ich mal was ganz provokant sagen? Ich denke, wir sollten gesetzlich sein, nämlich gemäß dem Gesetz des Geistes des Lebens, dem neuen Bund. Darauf sollten wir hören und gehorsam sein. In dem Sinne sollten wir alle gesetzlich sein. Aber wir sollten nicht nach der Methode des Gesetzes denken. Und das ist nicht nur derjenige, der fragt, ja, was können wir denn noch alles verbieten? Das ist auch derjenige, da, was kann ich denn noch alles tun? Der sich dafür interessiert. Das ist vielleicht Anfangsstadium, hatte ich mal früher erlebt. Da haben sich zwei Jungs in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, mal nach mir taufen lassen. Und die hatten dann ganz viele Fragen, was sie noch alles dürfen, was sie nicht dürfen. Naja, lass die jungen Gläubigen das fragen. Das ist aber nicht Reife. Reife ist, wenn ich gelernt habe, mit den anderen umzugehen in dieser Frage. Wenn ich auf sie Rücksicht nehmen kann. Das meint er hier. Und das Gefallen an sich selbst zu haben, ist ganz klar Hochmut. Hat nichts mit Reife zu tun, das ist ein Hochmut, wenn ich den anderen dann übergehe. Und Geschwister, jetzt sage ich euch ganz ehrlich, 1. Korinther 7, ich habe die Stellen alle gefürchtet. Ich habe mich heute Morgen hier nicht hingestellt vor euch, weil das bei mir laufen würde. Aber jetzt kommen die Stellen, da habe ich am meisten Furcht vor. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich habe ein Riesenproblem, meine Frau hört heute zu. Ja, jemand sagte das mal etwas humorvoll. Der Prediger soll nur sagen, wie vollkommen er ist, wenn seine Frau nicht da ist. 1. Korinther 7, Vers 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso auch die Frau dem Mann. Also Zuneigung im Sinne von auch dieses, jemandem wohlgesonnen zu sein. Nicht immer das Schlechte zu denken. Und ihm das auch zeigen durch Zuneigung. Oder damit fängt man zu Hause an, da macht man es draußen auch. Nicht Abneigung zeigen, Zuneigung. Wir sind es schuldig, das zu tun. Und das mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, da muss man manchmal aus seinem Herzen einfach ausräumen. Das glaubt ihr, wie ich manchmal, kennt ihr das aus dem Kolosser, seid nicht bitter gegen eure Frauen. Männer, wisst ihr das? Seid nicht bitter, seid nicht sauer auf eure Frauen. Boah, wie oft muss, wisst ihr, ich erzähle mal was ganz Peinliches. Erzähl euch mal jetzt, wie ungerecht ich bin. Ich komme am Mittwoch hier nach Hause. Wunderbare Bibelstunde. War sehr schön. Ich glaube, alle, die da waren, die würden das bestätigen. War eine sehr schöne Bibelstunde. War exklusiv mit wenig Leuten, aber sehr. Ich habe sehr viel mitgenommen davon. Komme nach Hause und finde meine Fernbedienung nicht. Ich dachte, meine Frau hat die weggelegt und mir nichts gesagt. Ich war stinksauer. Dürfen wir nicht. Wir sind ihr schuldig, ihr zugewandt zu sein, selbst wenn sie nicht da ist und wenn vielleicht etwas passiert ist, was uns nicht passt. Auch wenn es passiert ist, sind wir es schuldig. Und die Frauen den Männern auch gegenüber. Das schulden wir einander. Nächste Bibelstelle, jetzt Männer, haltet euch fest. Epheser 5. Oder Epheser heißt es ja eigentlich. Epheser Kapitel 5, 25 bis 29. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sich dahingegeben hat. Sind wir ehrlich? Das Maß ist voll. Oder? Sind wir ehrlich, Männer? So lieben? Das Leben dahingeben? Das heißt ja jetzt nicht jetzt zu sterben. Ja? Ich war mal auf einer Hochzeit, da hat der Prediger gefragt, das Brautpaar, ob die das Frau das hier gut findet oder so. Und dann sagte sie, und der Mann hat es dann laut gerufen, der Bräutigam, nee, sie will einen Mann, der lebt. Gar nicht so falsch, der Gedanke, aber dann für die Frau leben. Ja? Dann gibt man diese Zeit des Lebens der Frau eigentlich hin. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Also wir sind ja eigentlich beim Herrn Jesus gerade. Aber eigentlich sind wir bei uns Ehemännern. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso, also genauso wie der Jesus das macht, auf allen diesen Ebenen, ebenso sind die Männer verpflichtet oder schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Männer, ist uns das bewusst? Das schulden wir. Und Schulden bezahlt man. Und wenn wir uns das hier mal angucken, das Leben geben, und dann sagt er hier nochmal, Vers 26, dieses Heiligen und Reinigen. Kümmerst du dich geistlich um deine Frau? Versorgst du sie? Nicht nur Geld nach Hause bringen, das sollte der Mann auch machen, ja, aber dass wir sie auch um ihr geistliches Wohlergehen und um ihr seelisches Wohlergehen kümmern. Und dann ist die Darstellung ja in Vers 27, so wie Jesus eine Gemeinde darstellen will, die wunderschön ist, ohne Flecken und Runzel. Wie stellen wir unsere Frauen dar? Machen wir das überhaupt, dass wir sie gut darstellen wollen, dass das auch wirklich so ist, dass wir ihnen dabei helfen? Nicht von oben herab, wir sind nicht die Oberlehrer. Aber helfen wir dabei? Kümmern wir uns wirklich? Mann, das braucht Zeit. Das ist viel Zeit und viel Selbstaufopferung. Und das genauso machen. Und Jesus sagt hier, Paulus schreibt hier, ja, aber das sind ja die Worte unseres Herrn Jesus, das ist Gottes Wort, was er uns schreibt. Niemand hat sein eigenes Fleisch je gehasst. Also im Sinne von normalerweise, das ist das Normale, dass ein Mann sich um sich selbst einigermaßen kümmert. Wäre zumindest normal. Und damit ist es auch vollkommen normal, dass er so mit seiner Frau umgeht. Das sagt er, dass Männer, das schulden wir unseren Frauen. Wir schulden es ihnen. Gehen wir weiter. 2. Thessalonicher Brief. Kommen wir zurück zur Gemeinde. Also wir in der Gemeinde. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3. Und da schreibt Paulus, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Dankst du für die Geschwister in der Gemeinde, auch die, die dich ärgern und nerven, dankst du, wenn du beobachten kannst, und dafür sollten wir unsere Augen mal aufmachen für die anderen, dankst du Gott, wenn du siehst, dass sie vorangekommen sind im Glauben, dass der Glaube fester geworden ist, stabiler geworden ist, dass die Liebe zugenommen hat? Dafür sollten wir mal danken und auch die Augen dafür aufmachen. Das sind wir schuldig. Das sollen wir tun. Und dann selber Brief, Kapitel 2, Vers 13. Da sagt Paulus schon wieder so etwas. Er sagt: Wir aber sind es schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also ganz kurz mal, wie sagt man das heute als Disclaimer, dass man hier das nicht falsch versteht. Das war mir letztens mal neu, wusste ich nicht, aber im ersten Jahrhundert nach Christus, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war das im Sprachgebrauch so, vor allem dann so auch wieder im Amtswesen zum Beispiel, dass Erwählung nicht das heißt, was wir manchmal drunter heute verstehen. Die haben das ganz anders gedacht. Wenn du da zum Beispiel einen Stadtrat hattest, so sollte es natürlich sein, wir wissen ja, wie das manchmal ist auf der politischen Ebene, ja, aber der Gedanke war so, wenn der Stadtrat ein Amt zu besetzen hat und wir müssen jemanden finden dafür, dann wählen sie jemanden aus, nicht weil sie ihn mögen, sondern nach Kriterien. Die gucken dann durch sie gucken durch Jürgen, nein, passt nicht, nee, der nicht. Dann gucken sie, das heißt, Lena, nee, passt auch nicht. Ah, guck hier, der erfüllt die Kriterien, der Waldemann, den nehmen wir. Ja, Entschuldigung, kann man jetzt ein bisschen benutzen mal für das Beispiel. Ja, aber so ungefähr geht das. Er guckt nach Kriterien. Das Kriterium, nach dem, wo Gott auswählt, ist ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wegen der Sünde und dann das Suchen der Vergebung bei Gott. Das sind die Auserwählten. Er wählt nach Kriterien aus. Und das sieht er ja im Vorfeld. Ob jemand so bereit ist, so zu reagieren. Am Rande nur. Worum es hier geht, dankst du, dass die anderen Geschwister in der Gemeinde auch gerettet sind? Bist du dafür dankbar? Sagst du Gott danke dafür, wenn du betest, dass die, die mich treffen hier jede Woche einmal oder vielleicht zweimal, dass die auch gerettet sind, dass sie denselben Vater im Himmel haben? Bist du dankbar dafür? Das sind wir schuldig, das sollen wir tun. Und dann kommen ein paar Stellen aus dem ersten Johannesbrief. Und ich sage euch, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 6. Da heißt es, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm, also in Christus, bleibt, fortwährend bleibt, der ist verpflichtet oder schuldig, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also so soll ich mein Leben führen, wie er das gemacht hat. Er ist das Muster und wir dürfen da nicht hingehen und am Muster so lange rumbasteln und so lange herumtheologisieren, bis wir es nicht mehr tun müssen. Das meint er nicht. Und er meint, dass wir hier diesem Muster, wie der Jesus gelebt hat, dass wir dem ganz genau folgen. Dazu sind wir verpflichtet, in die Pflicht genommen. Wir schulden es jetzt, so zu leben. Denken wir an die Leiden jetzt einfach. Wie hat er da gewandelt? Man hat versucht, ihm was unterzujubeln, eine falsche Schuld. Und da hat er sich nicht verteidigt. Er hat das mit sich machen lassen. Als er gefragt wurde, hat er geantwortet. Aber ansonsten war er still. Und sind wir ehrlich, das halten wir kaum aus, oder? Wenn jemand unseren Ruf kaputt macht, dann werden wir sauer. Da müssen wir erstmal alles erklären. Ja, und wie ist das heute? Heute geht man hin und schaltet eine christliche Anwaltskanzlei ein, weil man beschuldigt wird, in der Gemeinde irgendwas getan zu haben. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, sonst kriege ich mit der Anwaltskanzlei ja auch noch Schwierigkeiten. Gab es ein YouTube-Video vor einem Monat oder so. Furchtbar. Es geht nicht. Wir sollen wandeln, unser Leben führen, wie er gelebt hat. Und da kann man still sein, weil der Ruf ist nicht unsere Sorge, das ist seine Sorge, da kümmert er sich schon. Und wenn die Menschen uns halt schlecht sehen, weil wir das Richtige tun, dann ist das halt so. So hat er auch gedacht. Und so sollen wir auch leben. Und dann Kapitel 3, Vers 16. Und wisst ihr, wir haben jetzt vielleicht schon gedacht, boah, das sind harte Sachen. Eigentlich wird es jetzt schwerer. Also Kapitel 3, Vers 1. Johannes 3, Vers 16, kann man sich eigentlich gut merken, ne? Weil Johannes 3, 16 alle kennen. 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt oder kennengelernt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und für Leben steht hier Psyche. Wir dürfen niemals unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Wünsche über die Geschwister stellen. Das sind wir schuldig, weil er das auch so gemacht hat. Und er hat sein Leben so hingegeben, dass er sogar am Ende gestorben ist. Und dem, das sind wir einfach schuldig, dass wir das niemals über die Geschwister stellen. Dass meine Gefühle, meine Wünsche, mein Empfinden darüber steht und die sich gefälligst so zu verhalten haben. Das geht nicht. Das sind wir schuldig, das hinzugeben. Bereit zu sein, hier Einbußen zu haben. Bereit zu sein, schwere Wege zu gehen für die Geschwister. Und bereit zu sein, auch mal mehr zu beten vielleicht. Und dann ist Kapitel 4, 9 und wir kommen auch immer mehr, ihr merkt das, wir kommen immer mehr zu unserem Tag heute. Das passt genau zu unserem Tag, zu Karfreitag, zum Kreuzestod unseres Herrn. Kapitel 4, 1. Johannes, Kapitel 4, 9 bis 11. Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen, oder heißt eigentlich einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir es schuldig, einander auch so zu lieben. Das ist Vers 11. Dann schulden wir es uns genauso. Wir haben ganz oft Liebe gelesen, da steht im Griechischen immer das Wort Agape oder Agapao als Verb, ja. Das ist ein Wort, das die hier genommen haben. Das war damals eher ein schwaches Wort. Das hat man auch kaum benutzt. Man hat einfach eher Phileo gesagt, ne? Also wirklich jemand seelisch lieb haben. Wirklich auch vom Gefühl her mit jemandem ganz tief verbunden zu sein. Das war ein starkes Wort damals. Das war wichtig. Und dann fingen an, die Übersetzer des Alten Testaments, die das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, wenn da steht, dass Gott liebte, dann haben sie das hingeschrieben, dieses Wort. Und das hat ein Kenner der griechischen Sprache mal so erklärt. Ich habe das mal auswendig gelernt. Ich habe das leider nicht auf dem Zettel stehen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe es nur von jemandem gehört, der es irgendwo gelesen hat. Ich weiß aber nicht, wo er das her hat. Kann ich nicht aufschreiben, muss ich eine Quelle sagen. Aber das, was er gesagt hat, das hat es in sich. Er sagt, diese Liebe Gottes, diese Agape-Liebe, ist der unverbrüchliche Wille, der ist unkaputtbar. Den kannst du nicht kaputt brechen. Der unverbrüchliche Wille, meinem Gegenüber das Beste zu tun, egal was es kostet und egal ob es ihm oder mir wehtut. Und das hat er uns beweist. Wisst ihr, seinen Sohn hergeben und alle Eltern, wenn wir uns das mal überlegen, das Kind in den Tod geben. Was willst du an Schlimmeren, an Schmerz haben? Ist es schlimm, wenn man Geschwister oder Eltern zu Grabe trägt? Das ist furchtbar. Aber das eigene Kind, dann dreht es dir alles innerlich um. Ihm hat es furchtbar wehgetan. Der Sohn gibt sein eigenes Leben. Der musste schreien am Kreuz, weil es so schrecklich war. Und nicht nur die schrecklichen Schmerzen, die er da hatte und der Todeskampf mit dem Atmenringen und so weiter. Ich will da gar nicht drauf eingehen, wie furchtbar das war. Dann war er obendrein noch von seinem Vater getrennt, mit dem er eigentlich immer und immer ist viel zu schlecht das Wort, um das zu beschreiben, immer eng verbunden war. Und dann noch gestorben ist als Fürst des Lebens. Das hat wehgetan. Das war schrecklich. Und das war er bereit zu tun. Aber wisst ihr, er hat uns ja auch wehgetan, oder? In dem Moment, wo er uns die Augen geöffnet hat, was wir für Verbrecher sind. Das hat wehgetan. War nichts im Vergleich zu seinen Schmerzen, aber das hat wehgetan. Aber das war es wert, oder? Diese schmerzhafte Sündenerkenntnis ist es doch wert, gerettet zu werden. Das kann man doch mal auf sich nehmen. Und jetzt sind es wir schuldig, mit dieser Art der Liebe die anderen in der Gemeinde zu lieben. Das sind wir schuldig. Ich kürze das hier mal ab. Jesus sagt einmal zu den Jüngern, wenn ihr alles getan habt, dann sollt ihr euch nicht dafür rühmen oder erwarten, dass man euch Danke sagt, sondern ihr sollt dann sagen, wir sind unnützige Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das tut man alles, ohne ein Dankeschön zu erwarten. Das ist uns nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Gott das zurückzahlen, was er uns gegeben hat. Dann braucht man keinen Danke. Wenn ich alles in meinem Jesus habe, dann brauche ich kein Dankeschön von den Menschen. Wenn sie dankbar sind, ist gut, aber dann sollen sie dem Herrn dankbar sein. Ja, sagt Paulus mal, ihr tut was Gutes und dann ist man dankbar. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Das muss ich euch aber noch lesen. Und da steht nämlich in 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Dafür haben wir alles bekommen. Das müssen wir nicht selber leisten und uns selber anstrengen. Die Kraft haben wir dafür längst bekommen. Wir haben alles bekommen, was nötig ist, so unser Leben zu führen. Hier steht ja in der Schlacht, da heißt es Gottesfurcht, in anderen heißt es dann, ja, das ist vielleicht sowas wie die richtige Ehrfurcht vor Gott haben. Und ja, das hat auch was mit Furcht zu tun, das hat was mit Ehrerbietung zu tun, das hat auch was mit Pietät zu tun, wie man sich benimmt, wie man sich gibt, wie man anderen begegnet. Und dafür haben wir alles bekommen, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben. Paulus sagt einmal, als er am Ende war, 2. Korinther 12 ist das ja, ne, wo er am Ende war, wegen seiner Schwächen, die er als Mensch einfach hatte, wir wissen nicht, ob es körperlich war, ob es was anderes war, aber der hat eine unheimliche Schwäche gehabt, der hat ihm wirklich zu schaffen gemacht, der hat Gott gebeten, dass er die wegnimmt, Gott sagt, nein, lass dir meiner Gnade genügen. Das, was am Kreuz geschehen ist, das reicht für mich. Mehr brauche ich nicht, das ist der Himmel auf Erden, das ist die ganze Welt. Das ist unendlich groß, das reicht mir. Und er sagt, Gott sagt zu Paulus, meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollkommenheit. Es kommt zur vollen Ausreifung. Denken wir mal an Johannes 19, was da steht über das Prophetenwort, das ist dasselbe. Und das will er jetzt in uns auch machen, dass das, was passiert ist am Kreuz, dass das wiederum bei uns zur vollen Ausreife kommt, dass wir dem jetzt nachkommen, was er von uns erwartet, was wir schuldig sind zu tun. Das will er uns geben. Und dann lasst mich das, erlaubt mir noch zu lesen, Hebräer 12 zum Schluss. Ja, ihr dürft kritisieren, komm, Matthias, du liest immer deine Lieblingsstelle oder andauernd. Aber die passt einfach. Da kommen die Begriffe dann auch ähnlich wieder vor. Hebräer 12, 1 bis 3. Ja, da heißt es ja, wir kennen ja Hebräer 11, haben wir alle im Kopf, ne? Hoffentlich, wenn nicht, nachlesen. Da sind die Glaubenshelden des Alten Testaments drin. Und dann heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die uns vorgelebt haben damals, wie sie das gemacht haben, dass es geht. Übrigens, die hatten nicht mal einen Heiligen Geist in der Form, wie wir ihn haben. Das hatten die nicht. Und trotzdem haben sie es uns vorgelebt. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wisst ihr, das sind Hindernisse oft. Sich Sorgen machen, sich aufregen über andere, zu sündigen. Das ist eine Last, das hindert uns dabei. Und wir sollen was anderes tun, das kannst du ja nicht mit einer Last. Ich weiß, Sportler nehmen einen schweren Rucksack mit Steinen und dann laufen die, ne? Damit sie dann im Wettkampf noch besser sind. Wir sind aber schon im Wettkampf. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen, wisst ihr, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, ne? Das heißt ja eigentlich wegschauen. Von dem allen wegschauen, das ist nicht mehr wichtig. Da richten wir uns nicht drauf aus, sondern wir schauen weg zu oder auf Jesus hin, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der hat angefangen, indem er alles vollbracht hat. Er hat alles vollbracht, was nötig ist dafür. Der kann uns jetzt alles geben, das hat er uns eigentlich, hat er auch getan bei den Christen. Er hat alles gegeben, was nötig ist dazu. Und dann heißt es, er ist der Vollender. Das ist wieder dasselbe Wort als Hauptwort. Aus Johannes 19, dass es zur vollen Ausreifung kommt, dass es erfüllt wird. Dafür müssen wir auf Jesus schauen, damit genau das passiert bei uns, was wir eben gehört haben. Und dann geht es ja hier weiter. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er ist fertig. Er hat alles zum Ziel gebracht damit. Jetzt liegt es nur an uns, ob wir auf ihn sehen, uns auf ihn ausrichten, dass er das in uns wirken kann. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Da steht eigentlich am Schluss, dass eure Seele nicht matt wird. Also, wenn wir es übertragen wollen, dass man nicht mutlos wird. Aber dafür müssen wir auf diesen Jesus sehen, der das getan hat. Und wisst ihr, das ist eigentlich das ganze Christenleben. Wir brauchen immer das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Das brauchen wir jeden Tag. Wir brauchen auch jeden Tag immer noch das Kreuz Jesu, damit wir dafür halt gestorben sind, für das, was wir vorgemacht haben. Für die Sünde, die das Gegenteil tun will, die durch zum Beispiel durch Unterlassen oder bösen Vorsatz anders leben will. Wir brauchen jeden Tag die Auferstehung. Zum einen, damit dieses neue Leben in uns anfängt und dass wir die Hoffnung behalten. Denn irgendwann kommt die Auferstehung ja auch für uns. Und das brauchen wir, damit wir den Mut nicht verlieren. Und dann stehen wir auf und haben keine Sünde mehr. Und das ist die Hoffnung. Es dreht sich immer um unseren Herrn Jesus. Das ist die Botschaft von heute. Und lass uns so losgehen, in diesem Vertrauen, dass er uns alles dafür gegeben hat, dass wir unsere neue Schuld, wir sind schuldig, das jetzt zu tun, dass wir das tun können. Amen.